für alles, was ihr für uns tut und wie ihr uns immer wieder im Blick habt. Vielen, vielen lieben Dank.
Okay. Kannst du mitnehmen. Ja. Ein paar Bilder von uns. Wir sind Familie Klimt mit Wycliffe in Tansania. Und Wycliffe setzt sich dafür ein, dass Menschen, die so eine Bibel hier haben, ihr dürft euch gerne nachher eine solche umsonst mitnehmen, ich habe es euch schon mal gezeigt, manche kennen das schon, die eine solche Bibel haben, nämlich eine Bibel ohne was drin, dass diese Menschen das Wort Gottes in ihrer Sprache erhalten. Und so setzt sich Wycliffe vor allem für Spracherforschung ein und Bibelübersetzung. Und wir sind so ein bisschen im Randbereich dieses Arbeitsbereichs, weil wir versuchen, das, was dann übersetzt ist, für die Menschen so verständlich rüberzubringen, dass es bei ihnen auch ankommt. Das war vor 3 Wochen, da sind wir aus Tansania losgeflogen. Das sind 2 Lernhelfer, die zurzeit andere Dienste tun. Also er hilft uns tatsächlich weiter hier in Deutschland und die Lea, die ist nach Mosambik zu einer anderen Wycliffe-Familie, um dort weiterzuhelfen. Wir kommen alle Anfang Februar wieder zusammen, wenn wir dann zurückfliegen nach Tansania. Das ist unser Elia, der ist 10, Rebecca ist 13, Samuel 17. Vergebt. Heute bin ich ein bisschen krank noch, leider. Ich glaube, ich war schon mal bei euch. Gerade in Heuschlein bin ich schon 2-mal krank gewesen, ist nicht schön. Genau. Wir wohnen in Mbeya im Südwesten Tansanias, das Schottland. Tansania sagt man auch, hier ein Kratersee, der nicht weit von uns entfernt ist. Wir wohnen sehr schön auf 1700 Metern Höhe, angenehmes Klima, trotzdem wärmer als hier. 600.000 Einwohner in unserer Stadt. Die Leute leben von der Hand in den Mund, die meisten zumindest. Es gibt wenige, die so eine Festanstellung haben. Sie verkaufen auf den Straßen, machen kleinen Handel und versuchen so, ihre Familie durchzubringen. Wir sollen und dürfen herzliche Grüße sagen von unserer Gemeinde in Mbeya. Seht ihr gleich noch ein Bild von den Mitarbeitern, die zusammen mit uns in der Bibelübersetzung dort arbeiten. Ganz herzliche Grüße ausdrücklich und auch von meinen beiden engsten Mitarbeitern Mwasandube und Emanuel. Hier ist ein Bild, da stehen wir vor unserer Gemeinde. Ich hatte dort an dem Sonntag die Predigt, kurz vor dem Abflug noch. Und hier sind verschiedene Menschen drauf, auch Freunde von uns, ein älteres Missionars-Ehepaar. Das sind so Leute, die haben schon erlebt, was Philippus erlebt hat, von A nach B transportiert zu werden innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde, mit solchen Leuten auf dem Missionsfeld zu dienen und zu sehen, dass Apostelgeschichte auch heute Wirklichkeit ist, ist einfach ein Segen. Hier unser Jugendleiter. Genau. Und das ist Mwasandube, das ist Emanuel, meine engsten Mitarbeiter, die euch eben auch herzlich grüßen lassen. Hier ein Bild von diesen Tuk-Tuks, die bei uns überall rumfahren. Tumaini Langu Niesu steht da hinten drauf. Meine Hoffnung ist Jesus. Gott ist in aller Munde in Tansania. Gott ist ein Alltagsthema, ganz anders als in Deutschland. Aber gleichzeitig sieht man dann auch so einen Bus hier. Das ist unser Auto hier, vor kurzem vor mir hergefahren, Hillsong Worship. Ja, Gott ist in aller Munde, aber eben auch auf eine Art und Weise, wie das die westliche Welt so tut. Und nicht unbedingt in den Formen und in den Kommunikationsweisen, wie die Leute das vor Ort gewohnt sind, vor allem in der dörflichen Gegend. Wir bringen also unser westliches Christsein auch mit nach Afrika. Und deswegen sagt diese Frau hier, die da oben, Madame Doba, das Christentum ist eine Gefahr für unsere Kultur. Und das hat sie ganz ernst gemeint, als sie mir das 2019 sagte. Wir haben mehrere Jahre mit ihr gearbeitet und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr dann am 7. Januar. So versuchen wir, Christsein nahe an der Kultur zu kommunizieren. Also zum Beispiel haben wir hier mit den Bougwill seit 3 Jahren gearbeitet, die hier auf Grundlage der Bibel neue Lieder komponiert haben und jetzt in ihrem Stil, in ihren Tanzformen diese Musik tanzen. Hier haben 4 Männer, das ist ein Musikstück, 4 Männer etwas zur Misshandlung junger Frauen in ihrer Kultur komponiert und geschrieben. Hier unser Josef-Theaterstück, wir benutzen eben auch Theater. Hier sind wir bei den Ndali, ganz im Süden des Landes, und machen etwas zum Thema Suchtbekämpfung. Er selbst, der Judson Rambi hier, war selber viele Jahre alkoholabhängig. ist heute Pastor und hilft uns, Lieder zu komponieren, mit denen wir dem Volk helfen, die Botschaft der Bibel über die Freiheit in Christus wirklich auch im Leben anzuwenden. Und ganz unten rechts sind wir bei den Burunge in der Mitte des Landes. Dort sind Geschichtenerzähler, die traditionelle Geschichten und Werte durch diese Geschichten vermitteln. Und hier sitzt ein Bibelübersetzer mittendrin, der das dann verknüpft mit der Bibel. Ihr könnt euch vorstellen, meine Arbeit und auch die meiner Mitarbeiter besteht zu großen Teilen aus Video-Editing und Audio-Editing. Das ist immer nicht ganz so spannend, aber trotzdem auch was Schönes. Hier bin ich gerade dabei, irgendwas, so das Zirpen von Grillen aus dem Video rauszuschneiden, diese Frequenz, damit ich das Video überhaupt verwenden kann. Wir machen viele Schulungen für Pastoren oder auch Gruppenleiter, dass sie auch verstehen, warum ist denn traditionelle Kunst keine Sünde und direkt vom Teufel? Warum können wir denn das, was Gott uns an Instrumenten geschenkt hat und an Kreativität auch nutzen, um ihn zu preisen? Und wie funktioniert das? Ja, da muss man erstmal vor allem den Pastoren was beibringen. Und dann stellen wir auch Druckmaterialien her, hier zum Beispiel einen Kalender im Volk der Sango zum Thema Familie, Kindererziehung, Ehe, dass Frauen nicht in dieser Weise geschlagen werden dürfen und sollen von Gottes Wort her, wie das dort traditionell getan wird und so weiter. Ja, ich komme bald. Amen, komm doch, Herr Jesus. Und jetzt, für die, die im Livestream dabei sind, muss ich sagen, müssen wir kurz mal ausblenden, weil das, was ich erzähle, ist nicht für die Allgemeinheit gedacht. Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Und die Gemeinde antwortet, Amen. Komm doch, Herr Jesus. Komm in deine Herrlichkeit und zeige deine Macht, dass die Handlanger Satans ihr gerechtes Urteil empfangen. Und dass die, die zu Unrecht leiden, befreit werden von ihrer Angst. Diese Bitte, Amen, komm doch, Herr Jesus, steckt voller Gefühle. Da ist der Durst nach Gerechtigkeit drin, dass der gerechte Richter seinen Arm ausstreckt, sein Zepter erhebt. Aber das Komm doch kann auch sehr erschöpft klingen nach all den Gerichtswehen, von denen wir in der Offenbarung lesen. Und gleichzeitig sprudelt aus diesem Satz auch die freudige Erwartung, dass die Verheißungen über den Himmel endlich sichtbar in Erfüllung gehen. Dass wir den kommenden Jesus sehen dürfen, ins Paradies eingehen und unsere Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen, wo es keinen Tod und keine Tränen mehr geben wird. Amen. Komm doch, Herr Jesus. Ich bin Gott so dankbar, dass er uns so vieles über die Zukunft vorhergesagt hat. Der, der Raum und Zeit erschaffen hat, der, der war und ist und sein wird, der weiß auch, was war, was ist und was kommen wird. Und so hat er uns nicht im Ungewissen gelassen über das, was in Zukunft kommen wird. Weit über 300 Prophetien, Vorhersagen gibt es über Jesus zum Beispiel. Die meisten haben sich in seinem Leben erfüllt, einige stehen noch aus, weil seine Wiederkunft noch nicht da ist. Und Jesus selbst hat über vieles, was in der Zukunft kommt, vorhergesagt. Sogar seinen eigenen Tod und seine Auferstehung nach 3 Tagen hat er vorhergesagt. Einen wahrhaftigeren Zeugen über Zukunftsvorhersagen als Jesus haben wir nicht. Und dieser wahrhaftige Zeuge, Jesus Christus, hat seinem Jünger Johannes diese Visionen und Offenbarungen über die Zukunft gegeben. Das war im Jahr 95 nach Christus. Da war Johannes gute 80 Jahre alt. Er hieß schon der Alte zu der Zeit. Es war die Zeit des römischen Kaisers Domitian und Christenverfolgung war noch nicht allgemein im Römischen Reich, aber doch partiell und zeitlich begrenzt. Immer wieder verschwanden Leute, wurden wie eben auch Johannes zum Beispiel auf die Gefangeneninsel nach Patmos verbannt, damit er nicht so viel Macht und Einfluss hat in den Kirchen Kleinasiens. Und dort auf Patmos erhält dieser Johannes die Offenbarungen für die 7 Gemeinden in der heutigen Westtürkei in Kleinasien. Aber weit über diese Zeit hinaus bekommt er Offenbarungen über das Ende der Zeit, über alles, was damit zusammenhängt, die Gerichte über diese Welt, über die erste Auferstehung, über das tausendjährige Reich, über die Wiederkunft Jesu, über die zweite Auferstehung, über das Endgericht. Und er bekommt viele herrliche Einsichten in den Thronsaal Gottes, in den Himmel. Die Offenbarung war ein Renner, direkt nach dem Publishing, nachdem es verbreitet wurde in den Gemeinden. Das heißt, sind ja schon am Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts schon, bis Mitte im ganzen zweiten Jahrhundert, ist die Offenbarung ein absoluter Renner in den Gemeinden gewesen. Schnelle Verbreitung, überall vorgelesen, nicht nur in diesen sieben Gemeinden. Wahrscheinlich deswegen, weil die Christen damals in der zunehmenden Verfolgung in ihrem Leiden viel empfänglicher waren für den Trost und die Ermutigung, die dieses Buch spendet. Der Theologe Albrecht Bengel schreibt, ohne Tränen wurde die Offenbarung nicht geschrieben. Sie wird auch ohne Tränen nicht verstanden. Wer kein Verhältnis zum Leid hat, wird schwerlich Sinn haben für die Tiefe und Kraft der Offenbarung, die doch Zurüstung zum Leiden ist. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb so mancher Christ dieses Buch, das letzte Buch in der Bibel, bei der persönlichen Bibellese gerne außen vor lässt. Weil es nicht unserem Traum von einer friedlichen Welt huldigt. Vielleicht auch, weil es zu abgefahrene Bilder bringt und ganz in der Tradition von Luther, Calvin und Zwingli, die in ihrer Angst vor den Schwärmern die Offenbarung als entweder unwichtig oder nicht christustreibend oder sogar unbiblisch bezeichnet haben. So machen es auch manche heute, dass sie einen Bogen um dieses Buch herum machen, um diese Prophetien und Visionen, weil sie es einfach nicht verstehen. Die Offenbarung lässt sich eben nicht lesen wie ein Feierabendroman. Das Buch ist herausfordernd. Advent ist nicht der kommende Christus in Windeln, sondern Advent ist der kommende Christus in den Wolken. Advent ist nicht süß, Advent ist aufrüttelnd. So auch dieses Buch. Mit der Offenbarung ruft Jesus seine Jünger auf zu dreierlei. Zum einen standhaft zu sein. Ein Freund von uns sagt immer, bleib stabil. So am Ende eines Telefonats oder wenn wir den verlassen, das ist ein Ostdeutscher, lieber Sachse, bleib stabil, sagt er immer. Ja, bleib standhaft, das ist das eine. Das andere ist, steh treu zu Gottes Wort, bleib dem Wort Gottes treu. Und das dritte, sei treu im Zeugendienst. Ich lese uns die letzten Verse aus der Offenbarung, Kapitel 22. Von Vers 10 an. Und ich lade euch ein, eure eigene Bibel auch aufzuschlagen, vielleicht im anderen Wortlaut mitzulesen. Offenbarung 22, die Verse 10 bis 21. Dann sagte er zu mir, versiegle dieses Buch nicht, halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn die Zeit, in der sie sich erfüllen, ist nahe. Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, mag sich weiter beschmutzen. Wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Und wer sich Gott geweiht hat, soll das auch weiterhin tun. Jetzt bitte ich dich mal weiterzulesen, dann kann ich meine Stimme ein bisschen sparen. Darf ich irgendjemand bitten um ein Glas Wasser? Vielleicht ist schon was. Danke euch. Ja, ich komme bald.
Und ich bringe jedem den Lohn mit, der seinem Werk entspricht. Ich bin Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Glücklich diejenigen, die ihre Kleider waschen. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Doch die Hunde müssen draußen bleiben und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben, alle Mörder und Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und der Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Ich erkläre jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist. Das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm doch, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Dann sagte er zu mir. Fertig. Okay.
Ich knüpfe nochmal an dem Wunsch vieler Menschen, dass es doch am besten alles so friedlich bleiben möge, wie es gerade ist. Die Offenbarung, wir wissen es, spricht von einer anderen Version der Zukunft. Wir wollen vielleicht nicht, dass es so kommt, wie es hier drin offenbart ist. Aber es wird so kommen. Gott wird diese Welt nicht in ihrer Doppelgesichtigkeit lassen, in ihrer Schönheit und in ihrer Hässlichkeit. Er wird dem ein Ende setzen. Es kommen Gerichte über das Böse in dieser Welt. Es kommt auch ein letztes Gericht über alle Menschen. Und der Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, wird deutlich machen, wer in diesem Universum das Sagen hat. Dieses letzte Buch der Bibel rüttelt auf. Es beansprucht selbst, keine Nebensache zu sein, sondern dringlich. Dann sagte er zu mir, versiegle dieses Buch nicht, halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn die Zeit, in der sie sich erfüllen, ist nahe. Es ist eine dringliche Botschaft, keine Geheimbotschaft für Spezialisten. Es ist eine Botschaft, die wichtig ist, weil daran Glück und Freude hängen. Ganz am Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3, lesen wir, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Erstes Kapitel dieses Buches. Und im letzten Kapitel, alles, was dir gesagt wurde, ist wahr und zuverlässig. Der Herr selbst, der Gott, dessen Geist durch die Propheten redet, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Gebt Acht, ich komme bald. Jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet, ist glücklich zu nennen. Die Offenbarung des Johannes klammert diese schrecklichen Wehen, Gerichtswehen ein in die Verheißung des Glücks. Am Anfang und am Ende wird Glück verheißen. Jedem, der sich nach Gottes Wort richtet, standhaft ist im Glauben, treu dem Wort Gottes und weiterhin Zeuge bis zum letzten Atemzug, Zeuge für Christus bleibt. Deswegen ist dieses Buch kein verschlossenes Geheimbuch. Ja, anders als bei Daniel, das war 600 Jahre vor Johannes, wo der Engel Daniel sagte, du Daniel, bewahre die Worte zuverlässig auf und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Ja, da hatte der Engel Daniel ähnliche Visionen wie dem Johannes gegeben. Da war es aber noch 600 Jahre zu früh. Das soll erst später, wenn die Zeit anfängt, wirklich dann auch Verbreitung finden. Und tatsächlich, jetzt zur Zeit des Johannes, beginnt die Endzeit, die letzte Zeit. Die kommt nicht erst, die ist da. Jetzt ist keine Zeit mehr, das zu versiegeln. Diese Zeit hat begonnen. Wir leben in der letzten Zeit. So wurde dieses Buch in den Gemeinden damals verlesen. Man braucht anderthalb Stunden dafür ungefähr, ein Viertel bis anderthalb Stunden. Ich mache euch mal Mut, ich habe es die letzten Wochen auch gemacht, mal so am Stück durchgelesen. Macht das mal. Vielleicht ist es gar nicht so erschreckend, wenn ihr es mal so am Stück von Anfang bis Ende durchlest. Was ist denn diese dringliche Botschaft in diesem Buch, die nicht verschlossen werden soll? Man kann sagen, die Verse 11 bis 15 sind sowas wie eine Zusammenfassung der ganzen Botschaft der Offenbarung. Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, mag sich weiter beschmutzen. Wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln und wer sich Gott geweiht hat, soll das auch weiterhin tun. Ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, der seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Glücklich diejenigen, die ihre Kleider waschen. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Doch die Hunde müssen draußen bleiben und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben, alle Mörder und Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Das ist die Botschaft, so ganz knapp zusammengefasst. Und dieser eine Satz hier, der mag uns ein bisschen stutzig machen. Ja? Also wer Unrecht tut, der soll es gerade weitermachen. Hä? Ein bisschen komisch, soll sich gerade weiter beschmutzen. Es gibt die große Botschaft in der Offenbarung, dass sich in unserer Weltgeschichte besonders zum Ende der Zeit hin zwei Lager verfestigen werden. Es wird die geben, die das sogenannte Zeichen des Tieres oder die Zahl des Tieres an Stirn und Handgelenk tragen. Und es gibt andere, die das Zeichen des Lammes haben. Dazwischen wird es am Ende der Zeit kein Mittelfeld mehr geben, wie ein Kommentator der Offenbarung schreibt. Es wird kein Mittelfeld mehr geben. Wir sagen zu unserem Kind eventuell auch, ne, mach nur weiter so, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und damit meine ich ja als Vater nicht, dass mein Kind weitermachen soll, sondern dass am besten aufhört damit, mit dem Blöden, was es da gerade tut, damit die Strafe nicht folgt, ja, oder das Leid nicht folgt, was auch immer. Ähnlich ruft uns Johannes hier, wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Es ist Jesus, der das ausspricht hier. Ne? Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, mag sich weiter beschmutzen. Eine deutliche Warnung, hör auf damit. Aber gleichzeitig steckt hinter dieser Warnung noch eine tiefere Botschaft. Dass es nämlich auseinandergeht, diese Schere zwischen den Ideologien oder zwischen den Glaubensrichtungen. Mehrfach in der Offenbarung wurde schon vorhergesagt, dass Menschen sich verhärten in ihren Entscheidungen. 9, Vers 20, dort ist im Zusammenhang die Rede von den 200 Millionen Soldaten auf einer Art Pferden mit Löwenköpfen und Schlangenschwänzen, durch die ein Drittel der Menschheit ums Leben kommen wird. Und obwohl Gott schon bekannt ist, ja, lesen wir dort, aber die Menschen, die diese Plage überlebten, waren nicht bereit, ihre Einstellung zu ändern. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götterbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören noch gehen können. Unter der Plage der Hitze lästern die Menschen Gott und verfluchen seinen Namen. Sie lästern Gott und verfluchen seinen Namen. Aus dem Kontext könnt ihr das herauslesen. Doch ihre Einstellung änderten sie nicht und verweigerten Gott die Ehre, die ihm gebührt. Und 16,10 auch. Doch ihre Taten bereuten sie nicht. Obwohl es offensichtlich ist, dass Gerichtswehen über diese Welt kommen und dass Gott in aller Munde ist, denn dem fluchen sie. Sind sie nicht bereit umzukehren? Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Hier wird die Verstockung beschrieben, die Verstockung des gottlosen Menschen, der in seiner Entscheidung gegen Gott festfriert. Das ist eine erschreckende Botschaft der Offenbarung, dass Menschen in ihren Entscheidungen festfrieren werden. Böse weihen sich dem Bösen, aber die Kinder Gottes, die sich Gott geweiht haben, sie weihen sich Gott. Ja. Hier, wer sich Gott geweiht hat, soll das auch weiterhin tun. Wer gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Bleib stabil, würde mein Freund sagen, unser Freund. Bleib standhaft. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dein Leben ihm geweiht hast, dich ihm anvertraut hast, dann gilt dir diese Botschaft: Bleib ihm treu, egal was kommen mag. Bleib ihm treu, egal was kommt. Egal, wie du deinen letzten Atemzug tust, ist für keinen Menschen schön, seinen letzten Atemzug zu tun. Egal, wie du es tust, bleib Jesus treu. Bleib dran. Ich möchte mit euch jetzt einen Chorus zum Klingen bringen. Einen Chorus, den ich in der Offenbarung lese. Keine Sorge, ihr braucht nicht singen. Es gibt ganz viele Stellen in der Offenbarung, die über die Standhaftigkeit sprechen. Und ich möchte diesen Chorus mit euch zum Klingen bringen. Und Damaris geht mal rum mit dem Handheld. Und ich brauche mal ganz viele Hände hier oben. Wir brauchen 16 Hände. Wir lesen einmal durch die Offenbarung. Nicht anderthalb Stunden lang. Einfach guckt ihr schon mal, wer. Genau. So, wir lesen Vers für Vers einfach laut vor und lassen das mal auf uns wirken. An Ephesus, die erste Liebe verlassen haben.
Wer den Kampf besteht, dem werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben.
Okay, und dann an Smyrna. Hier.
Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Ehrenkranz das ewige Leben geben. Wer den Kampf besteht, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können.
An Pergamon, wer liest? Hier, ganz viele Hände hier. Alle können lesen. In Deutschland ist das anders als in Tansania. Okay.
Wer den Kampf besteht, dem werde ich von den Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert sein wird.
An Thyatira.
Haltet nur fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer den Kampf besteht und bis zuletzt das tut, was ich will, dem werde ich Macht über die Völker geben. Ich verleihe ihm die Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe.
An die Gemeinde in Sardes. Hier.
Wer den Kampf besteht, wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen.
An Philadelphia.
Haltet nur fest, was ihr habt, bis ich komme.
Weil du.
Wer den Kampf besteht und bis zuletzt.
Das sorry, ich muss klicken hier. Weil du meine Aufforderung. Tut mir leid.
Weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Zeit der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten und Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Haltet fest, was du hast, damit dir niemand deinen Ehrenkranz nimmt. Wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird diesen Platz für immer behalten. Und mein eigener neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen.
Und an Laodicea.
Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.
Jesus bricht das fünfte Siegel auf und sagt:
Da sah ich unten am Altar die Seelen der Menschen, die man umgebracht hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren.
Und einer der Ältesten fragt Johannes, ob er wisse, wer diese weiß gekleideten Menschen sind und woher sie kommen. Johannes bittet um Erklärung. Es sind Menschen, die
die größte Bedrängnis überstanden haben, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht.
Und dann, Satan wird im Kampf gegen Michael mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt und eine laute Stimme ruft.
Und der unsere Geschwister Tag und Nacht bei Gott verklagt hat, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Doch sie haben ihn besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten, bereit, auch dafür zu sterben.
Ja? Noch jemand?
Wenn einer zur Gefangenschaft bestimmt ist, kommt er in die Gefangenschaft. Wer für den Tod durch das Schwert bestimmt ist, wird mit dem Schwert getötet werden. Hier muss sich der Glaube und die Standhaftigkeit der Menschen bewähren, die zu Gott gehören.
14, 12 und 13 könnt ihr gleich zusammenlesen.
Hier muss sich die Standhaftigkeit der Menschen bewähren, die zu Gott gehören, die seine Gebot befolgen und auf Jesus vertrauen.
Und den nächsten auch noch gleich, das 13 auch noch hinterher.
Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme sagen, schreibe, wie glücklich sind die, die dem Herrn treu bleiben bis zu ihrem Tod. Das gilt jetzt mehr als je zuvor. Ja, erwiderte der Geist, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn ihre Taten sprechen für sie.
15,2, da stehen sie am Meer, wie aus Glas und leuchtend wie Feuer. Da stehen die, die?
Am Meer, wie aus Glas, leuchtend wie Feuer stehen,
Ja, da stehen die, du kannst mit dem, die dem Tier.
Die dem Tier stand gehalten hatten, alle, die sein Bild nicht angebetet und die Zahl seines Namens nicht angenommen hatten.
20,4, okay. Da ist.
Ich sah auch die Seelen derer, die enthauptet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten und öffentlich für Gottes Wort eingetreten waren. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und das Kennzeichen des Tieres an Hand oder Stirn nicht angenommen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre lang zusammen mit dem Messias. Das ist die erste Auferstehung.
21,6.
Schreib diese Worte auf, sie sind wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.
Vielen Dank euch. Über 20 Mal, das Rest mache ich gleich, danke dir, Damas. Über 20 Mal werden wir in der Offenbarung aufgerufen zum Stabilbleiben. Bleib stabil, bleib standhaft, bleib dabei, bleib treu. Und so wird das am Ende hier wieder zusammengefasst. Wer gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Wer sich Gott geweiht hat, soll das auch weiterhin tun. Hört damit nicht auf. Denn Jesus sagt, ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, der seinem Werk entspricht. Gott ist das Lebenswerk von uns Menschen nicht egal. Es gibt Bücher, in denen stehen alle Taten aller Menschen aufgeschrieben. Es gibt auch das Buch des Lebens. Dort stehen die Namen derer drin, die in das ewige Leben in den Himmel eingehen werden. In Offenbarung 20,9 steht, vor dem Thron sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und dann noch ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Ob du in den Himmel kommst, entscheidet sich daran, ob dein Name im Buch des Lebens steht. Ich glaube, darüber sind wir uns nach der Reformation einig. Die Offenbarung lehrt, dass Namen aus diesem Buch ausgelöscht, ausradiert werden können, aus diesem Buch des Lebens. Dein eigentliches, ursprüngliches Lebensziel ist, dieses Ziel des ewigen Lebens des Himmels zu erreichen. Aber es kann sein, dass dein Name ausgelöscht wird aus diesem Buch. Es gibt aber auch Bücher, in denen alle Taten aller Menschen verzeichnet sind. Gott, es ist nicht gleich, wie wir in unserem Leben gelebt haben. Wie wir unser Leben aktiv gestaltet haben. Es soll in unserem Leben als Christen sichtbar sein, was wir glauben und zu wem wir gehören. 14,13 sagt, ihre Taten sprechen für sie. Das sind die, die durchkommen durch die ewigen Tore. Ihre Taten sprechen für sie. Man sieht im Leben dieser an Jesus Gläubigen, dass sie den rettenden Glauben haben, anhand ihres Lebens. Ich komme bald, bringe jedem den Lohn mit, der seinem Werk entspricht. Deine Werke zeigen, dein Leben zeigt, zu wem du gehörst. An unseren Werken soll rettender Glaube sichtbar werden. Ich möchte uns erinnern an die bekannten Verse aus 1. Korinther 11, 16. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, dem Feuer stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Es ist Gott wichtig, was wir in unserem Leben aus dem Glauben heraus tun, dass wir unsere Zeit diesem großen Ziel widmen. Und wir wissen, was das Ziel ist. Er sagt es selbst, Jesus sagt selbst, ich bin das Ziel. Das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das, auf was alles hinzuläuft. Diese Aussagen über diesen Gott, der Anfang und Ende ist, werden gleichermaßen über Gott den Vater und Jesus Christus den Sohn gemacht. Der dreieinige Gott ist Anfang und Ende, ist erster Buchstabe im griechischen Alphabet, Alpha und letzter Buchstabe Omega. Auf ihn läuft alles zu. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Und Johannes sieht dann den Thron Gottes im Himmel und vor dem Thron erschallt das Rufen dieser Engelwesen mit sechs Flügeln. Die rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Alles zielt auf ihn, geht auf ihn zu, zielt auf ihn ab. Jesus, der von den Toten auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist, er wird wiederkommen. Er regiert zusammen mit seinem Vater auf dem Thron. Und ein ganz kleiner Einschub zur Christologie, zur Göttlichkeit des Sohnes Jesu Christi. In Offenbarung Vers 22, Vers 1 und 3 wird zweimal erwähnt, dass es einen Thron nur gibt im Himmel, einen einzigen, auf dem sowohl der Vater als auch der Thron, als auch der Sohn ist. Ein Thron, finde ich total spannend. Dieser eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist der Ursprung allen Seins und das Ziel, zu dem alles hin, auch ich, geschaffen wurde. Oh, wenn doch die Menschen heute umkehren würden, bevor die Schere dieser Weltanschauungen, dieser verhärteten Herzen und der gläubigen Herzen auf der anderen Seite, bevor diese Schere immer weiter auseinandergeht. Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen. Ja, das ist nochmal ein Aufruf. Leute, glücklich sind die, die ihre Kleider waschen, nicht gewaschen haben, sondern es ist noch Zeit zum Waschen da. Ja, es wird welche geben, die draußen sind, aber noch wird gerufen zum Kleiderwaschen. Oh, wenn doch die Menschen heute umkehren würden. Sie haben ihre Gewänder gewaschen, im Blut des Lammes weiß gemacht, lesen wir in Offenbarung 7, Vers 14. Hier in Offenbarung 22 ist sehr knapp noch zusammengefasst. Die, die ihre Kleider gewaschen haben, rein gewaschen wurden im Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Der die Strafe Gottes, die uns gilt, auf sich genommen hat. Für unsere Sünden mit seinem Blut gesühnt. Vergebung bereithält für alle, die an ihn glauben. Damit wird jeder freigesprochen vom Strafgericht Gottes, schon bevor Gott überhaupt den Sitz des Richters eingenommen hat. Und was wird denen geschenkt, die ihre Kleider in diesem Blut Christi gewaschen haben, die Vergebung für sich persönlich empfangen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen. Sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Sie werden keinen Hunger mehr haben und auch Durst wird sie nicht mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch keine andere versengen. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Jesaja 65, 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Es gibt Tore, die offen stehen für die, die an Jesus Christus glauben. Aber es gibt auch andere, die draußen bleiben. In seinem Kommentar zur Offenbarung entgegnet Gerhard Mayer diesen allversöhnerischen Tendenzen in unseren christlichen westlichen Kirchen, dass die letzte Seite der Bibel immer noch von einem draußen spricht. So wird in Offenbarung 21 und 22 dreimal davor gewarnt, dass es einen draußen gibt, dass es ein Verlorensein gibt. Es kommen eben nicht alle in den Himmel. Die bleiben draußen, die ihr Leben in der Lüge leben, die Lüge Satans lieben, diese Verdrehungen der Wahrheit lieben, die mit finsteren Mächten zusammenarbeiten, die in sexueller Unmoral leben und so weiter und so weiter. Es sind Menschen, denen Gottes Maßstäbe egal sind. Und weil ihnen Gottes Maßstäbe egal sind, deswegen ist ihnen auch das Werk Christi egal, mit dem er die Maßstäbe Gottes stellvertretend für uns erfüllt hat. Diese werden draußen sein. Ich, sagt Jesus jetzt selbst, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Jetzt redet er selbst, der auferstandene Herr in der ersten Person. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Ich, Jesus, habe alles daran gesetzt, dass meine Gemeinde auch in Deutschland diese Botschaft erhält. Dass meine Gemeinde an mir und meinem Zeugnis festhält. Dass meine Gemeinde, sagt Jesus, mir treu bleibt, Zeuge bleibt. Und Jesus fährt fort mit ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin. Und jetzt verwendet er alttestamentliche Titel, die für den kommenden Messias verwendet wurden. Für den Retter der Welt. Alle diese Titel wendet Jesus auf sich selbst an und sagt damit, ich bin der Retter, ich bin der glänzende Morgenstern. Und wenn ich aufgehe im Morgengrauen, dann wird es keine Nacht mehr geben. Dann wird der ewige Tag beginnen. Ich bin dieser Morgenstern. Und deswegen rufen der Geist und die Braut, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Der Geist Gottes und die Braut, die Gemeinde Jesu Christi, die beiden sind zusammen. Die stehen zusammen. Der Geist ist der Beistand der Braut. Und beide rufen dem Sohn Gottes, dem Christus zu, komm! Ja, der Geist Gottes ist hier mitten unter uns. Und mit uns ruft er nach oben, komm, komm! Zweimal im Kapitel 22 hat Jesus bereits gesagt, Vers 7 und 10, ich komme bald. Und jetzt antwortet die Gemeinde nach dem dritten Mal, komm, komm doch. Und dann richtet sich dieser Ruf, komm, nach außen. Wer Durst hat, der komme auch mit dazu. Es gibt Lebenswasser umsonst. Erst nach oben und jetzt auf der Horizontalen nach außen. Der Geist und wer? Die Braut sagen, komm, zu denen, die noch draußen sind, die noch nicht gerettet sind. Das ist unser Dienst, das ist unser Auftrag, zu sagen, wer Durst hat, der komme auch mit dazu. Es gibt Lebenswasser umsonst. Das ist unsere Mission als Gemeinde. Dieser Ruf in die Welt geht von der Gemeinde aus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Bevor sich die Lager immer mehr spalten, wie in der Offenbarung beschrieben, bevor die Herzen der Menschen erhärten, tönt der Ruf in diese Welt: Kommt, ihr Menschen, kommt, wer innerlich leer und trocken gelaufen ist, kommt. Bei Jesus ist Wasser die Fülle. Die, die noch draußen sind, kein Wohnrecht im Himmel haben, brauchen nicht für immer draußen bleiben. Dein Arbeitskollege, dein Nachbar, deine Schwester, dein Bruder, deine Kinder, deine Eltern, sie brauchen nicht draußen bleiben. Der Ruf ertönt bis heute. Es ist Zeit, noch Zeit, die Kleider zu waschen. Es ist noch Zeit zu kommen. Es ist noch Zeit, von diesem Wasser zu trinken, das vom Thron her fließt, das von Christus her fließt. Diese Zeit wird ein Ende haben, aber das Ende ist noch nicht da. Mit dem Komm, Jesus, verbindet sich der Ruf in die Welt. Kommt auch ihr, kommt bitte noch, kommt. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater. Wir sind die, die vermittelnd zwischen Gott und die Welt treten. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu Mitherrschern und Priestern für ihn gemacht. So in Offenbarung Kapitel 5. Wir sind die, die hingesandt sind, auch noch zu allen Völkern in dieser Welt. Und weil die Gesetzlosigkeit, so sagt Jesus, aufgeschrieben in Matthäus 24, überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Hier sehen wir etwas von der Verhärtung. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und ihr Lieben, es gibt Prediger im Internet, die sagen, ist schon alles erledigt. Jesus steht vor der Tür. Ja, Jesus kommt bald. Ich glaube nicht, dass schon alles erledigt ist. In Tansania haben wir Völker, da wissen wir von weniger als 5 Christen in einem Volk. Also nicht nur in einem Volk. Es gibt noch Völker, die sind wirklich unerreicht. Da gibt es noch keine Evangeliumsverkündigung. Mission ist noch nicht abgeschlossen. Es sind noch so viele Menschen auf unserer Erde und hier in diesem Land ebenfalls, die Jesus nicht kennen. Am Ende der Offenbarung macht Johannes hier nochmal ganz klar, Leute, wer zu dem Buch hier was hinzufügt, ja, dem werden die Plagen hinzugefügt werden, die in diesem Buch beschrieben wird. Und wer hier was von wegnimmt, dem wird auch das weggenommen werden, was Gott für ihn eigentlich als Ziel angedacht oder vorgesehen hat. Was Gott durch seinen Apostel offenbart hat, ist unumstößlich. Er selbst, Jesus Christus, verbirgt sich für die Wahrheit dieser Offenbarungen. Der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge, dieser Offenbarungen verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm doch, Herr Jesus. Das war meine Frage in den letzten Wochen gewesen. Kann ich dieses Amen, komm doch, Herr Jesus, wirklich sagen? Ich habe es mit einer anderen Betonung angefangen auszusprechen, manchmal stöhnend. Komm doch, Herr Jesus, komm doch endlich. Kann ich ein lautes Amen dazu sagen, vielleicht auch ein fröhliches Amen, ein bestätigendes, befreiendes und begeisterndes? Ja, Jesus, komm, führe du doch bitte alles zu dem Ende, das du für deine Schöpfung vorgesehen hast. Mach deine Gerechtigkeit sichtbar. Erfülle das Universum mit deiner Ehre. Mit diesem Amen, komm doch, Herr Jesus, erkläre ich mich auch bereit für die letzte Zeit, fertig zu sein, vorbereitet zu sein, standhaft zu sein, dem Wort Gottes treu zu bleiben und bis zum letzten Atemzug Zeuge Christi zu sein in dieser Welt. Ich schließe mit dem Briefschluss des Johannes. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist ein formaler Briefschluss, aber da steckt auch sehr viel drin. Ein wunderschöner Schluss, nachdem man die Offenbarung fertig gelesen hat. Die Gnade ist mit uns. Nicht die Angst, nicht die Sorge, nicht die Furcht. Die Gnade ist mit uns, die uns durchbringt bis zum Ziel. Jesus ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Und er sagt zu uns, ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht allein. Ich gehe da durch mit euch. Ich trage euch durch die Versuchungen hindurch. Aber bitte, bleib standhaft. Amen.